Servus Leute, liebe Grüße von einer österreichischen Autobahn. Ich befinde mich gerade auf dem Weg zu einer Sommer-Sonnenwendfeier, wie es sich gehört. Habe einen Mitfahrer neben mir und solange der geduldig genug ist, werde ich eine Audioanalyse aufnehmen. Und zwar zu einem hochwichtigen aktuellen Thema, zu dem ich auch einen Artikel auf der Sezession im Netz geschrieben habe. Worum geht das? Es geht darum, dass ich Wasser in den Wein gießen möchte, wie ich gesagt habe. Der Artikel, könnt ihr lesen, ist vollgestopft mit Zahlen zu Umfragewerten, die ich anderen Umfragewerten entgegenhalte. Weil so wie während Corona und vor Corona im rechten Lager eine Stagnation da war, weil halt gerade die AfD um 10% herumgrundelte und weil die FPÖ ebenfalls um ihre 15, 16, 17% nicht höher kam, damals habe ich widersprochen, habe gesagt, es ist eine Momentaufnahme. Alle haben gemeint, alles ist vorbei und aus und man kann es vergessen. Jetzt auf einmal ist die FPÖ seit Wochen auf 29-30% und die AfD hat zum ersten Mal in ihrer Parteigeschichte die symbolischen 20% geknackt. Das ist großartig und ich freue mich darüber wie jeder andere Patriot, aber ich warne davor, das überzubewerten. Und deshalb will ich jetzt quasi genau gegenteilig immer so als Dissident auch im rechten Lager ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Keine schlechte Stimmung verbreiten, aber hoffentlich Ernüchterung. Diese Umfragewerte sind schön und gut. Wenn man sie bis zu den nächsten Wahlen in Österreich 24, Deutschland 2025 durchhalten kann, wäre das großartig. Da wird aber noch viel Wasser die Donau und den Rhein runterfließen bis dahin. Nummer 1. Nummer 2. Diese Stimmen sind metapolitisch fast wertlos. Ich habe den Artikel auf der Sezession im Netz, lesen euch durch, ein Zitat von Schiller vorangestellt. Man muss die Stimmen wägen und nicht zählen. Das ist aus dem Demetrius, einem Drama von Schiller, das als dasjenige gilt, in dem er die Demokratie sehr scharf kritisiert und sehr weise. Was heißt das? Es gibt Stimmenzahl und Stimmengewicht. Und in organischen Gemeinschaften, wie zum Beispiel der Familie, werden die Stimmen nicht gezählt, sondern gewogen. Also die Stimmen von den Eltern, von Vater und Mutter haben ein höheres Stimmengewicht als das von den Kindern. Das heißt nicht, dass die von den Kindern überhaupt nicht zählen. Wenn alle Kinder jetzt dagegen sind, dass man noch weiter fährt und bei der Tankstelle nicht hält, dann kann es durchaus sein, dass ihre Eltern ein bisschen überstimmen, wenn die zustimmen. Aber natürlich sind alle Stimmen nicht gleich viel wert. In der Demokratie aber, sie würde auch nicht wirklich anders funktionieren, wenn wir ehrlich sind, sind alle Stimmen gleich viel wert, wenn sie in die Wahlurne eingeworfen werden. Der Sandler, der gestern eingebürgerte Syrer, der vielleicht, keine Ahnung, auch noch ein paar Vergewaltigungen am Kerbholz hat, auch die dürfen wählen, genauso viel wert wie die Stimme vom vierfachen Familienvater, der sein Leben lang gearbeitet hat. Das ist das Prinzip der Demokratie. Das Problem des Parlamentspatriotismus, das Problem der rechtspopulistischen Parteien besteht nun darin, dass sie Umfragewerte und Wahlergebnisse rein quantitativ auffassen und begreifen, und nicht verstehen, dass Stimmen auch Qualitäten haben. Und was ist der schlagende Beweis dafür? Die Grünen, eine Partei, die im Moment in Österreich um die 10%, eher unter 10% hat, in Deutschland in Umfrage 14-16%, haben einen viel größeren gesellschaftspolitischen Einfluss als AfD und FPÖ, die im Moment vor ihnen liegen. Da freut man sich dann, ja, da feiert man das ab, sagt, ah, wir haben die Grünen überholt, hahaha, wir sind mächtiger als die Grünen. Blödsinn. Und dazu habe ich auf diesem Artikel einige Umfragen zusammengefasst, aus denen ich jetzt ein bisschen zitieren werde. Mein Beifahrer ist schon ganz nervös, aber keine Angst, ich werde nach wie vor gut Autofahren können. 2021 wählten 29% der gebildeten, hochgebildeten, also Akademiker in Deutschland die Grünen oder die Linke, nur 6% die AfD. In Österreich haben 38% der Akademiker die Grünen gewählt oder KPÖ Plus. Eine Umfrage unter ARD-Volontären, also Leute, die freiwillig für den ARD arbeiten, ergab im Jahr 2020 57,1% für die Grünen, 23,4% für die Linke. Extrem viele Wahlen, alle Wahlergebnisse an Unis, Umfragen unter Fachjournalisten, man könnte das Bild nach Belieben erweitern, ergeben massive Schlagseite für Grüne und Linke. Also da, man kann auch die Arbeiterkammer Wahlen bei den diversen Zeitungen in Österreich und Journalistenverbände anschauen. Es gibt immer wieder Umfragen bei Universitäten und das zeigt, dass dort überall absolute Mehrheiten, satte absolute Mehrheiten für die Grünen und sogar kommunistische Listen vorhanden sind. Und diese Menschen, also Akademiker, Journalisten, Priester, Lehrer, Kabarettisten, Beamte, Juristen, Staatsanwälte, Richter, diese Leute machen die lächerlichen 10, 14, 15% der Grünen aus. Also aufs Gesamte gerechnet sind das vielleicht nur 10, 14%. Aber qualitativ, also nicht quantitativ, zahlenmäßig, sondern qualitativ, von ihrem Einfluss her, von ihrem Stimmengewicht, sind die unendlich viel mächtiger als die Leute, die halt die FPÖ und die AfD wählen. Ist tatsächlich auch so, bei den Uniwahlen an der Uni Wien, dazu später gleich mehr, haben, wenn man es zusammenrechnet, 54,76% der Studenten offen marxistische bis linkssozialistische Listen gewählt. Und an der Uni Wien, da sind die SPÖ-Studenten ja auch schon Hardcore-Marxisten. Das ist nun mal einfach so. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass das Wählerpotenzial der Grünen auch ohne, dass es die Stimme abgibt, auch in einer Phase, in der es nicht zum Urnengang kommt, massiven Einfluss auf die Gesellschaft haben. Sie können Demos organisieren. Sie sind im Marketing erfahren. Sie sind bestens vernetzt. Sie leben eng zusammen im urbanen Raum, haben dort ihre gemeinsamen Beisen, Lokale, Cafés, Kulturzentren, besetzten Häuser. Können immer von kürzester Zeit Leute auf die Straße mobilisieren. Haben Kontakte zu Influencern wie Jan Böhmermann, auch ins kriminelle Milieu. Und wenn dann diese Leute zusammenarbeiten, Staatsanwälte, Richter, Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, Böhmermann, linksliberale Feuilleton, dann können sie mit Ibiza sogar eine Regierung wegsprengen. Wir sehen also mit Ibiza spätestens den Beweis, dieser tiefe linke Staat, bestehend aus Presse, Justiz, Kulturszene, Aktivisten, der ist stärker sogar als eine gewählte Regierung. Die Wähler der FPÖ und der AfD, wie sehen die aus? Das sind junge Leute, oft Leute mittleren Alters, die berufstätig sind, so die Hauptwählergruppe zwischen 20 und 35, 40, Männer, meistens auch eher im ländlichen Bereich, sehr viele Arbeiter, selbstständige Unternehmer. Das sind die Leute, die den Staat am Leben halten. Die haben aber weder Zeit noch Wissen, um sich metapolitisch zu betätigen, weil die müssen hackeln, dass sie ihre Familie durchbringen. Die leben am Land, zerstreut, nicht vernetzt, haben keine Interessensvertretung jenseits der Partei. Und das Einzige, was sie politisch machen können, ist alle paar Jahre ihren Körper in eine Wahlurne bewegen, ihre Stimme abgeben. Und dagegen steht der massive Einfluss, den zum Beispiel nur ein Wähler der Grünen, der Linken hat. Das sind oft metapolitische Ein-Mann-Kasernen mit ihrer Ausbildung, mit ihrer Vernetzung, mit ihrer Aktions- und Aktivismuserfahrung. Und was die Leute metapolitisch vermögen, die Wähler der FPÖ und der AfD, ist meistens auch nicht viel mehr, als ihren Körper alle paar Monate auf eine Demo zu bringen oder im Internet Videos zu verbreiten. Weil sie einfach, das muss man knallhart sagen, diese metapolitisch-aktivistische Ausbildung und Vernetzung der Linken in der Regel nicht haben. Die können das nicht machen, aus Zeitgründen, aus familiären Gründen, Berufsgründen, aber auch, weil sie es nicht gelernt haben, weil dieses Potenzial einfach nicht da ist. Und daher ist diese Masse von 30% FPÖ-Wählern metapolitisch so viel wert wie vielleicht 3% Stimmen der Grünwähler. Das ist zumindest meine Einschätzung, das zeigt sich immer an den Uniwahlen. Ein weiteres Problem, was hinzukommt, ich habe dazu bereits eine Audioanalyse gemacht, der Verraterrecht Intelligenz, jene Rechten, die dann Akademiker sind. Und ich will nicht behaupten, dass man Akademiker sein muss, dass man metapolitische Aktion setzen kann. Aber es sind halt häufig Leute, die studieren, die Zeit haben nebenher, die dann solche Fächer studieren, die einen Know-how geben darüber, wie bildet sich Meinung, wie betreibt man Marketing, wie beeinflusst man Menschen, wie schreibt man geile Texte, wie macht man schöne Bilder. Diese Leute haben natürlich dann die Fähigkeit, andere Leute mitzureißen und zu beeinflussen. Aber jene Rechte, die studieren dann meistens Sachen wie Medizin, Architektur, Wirtschaft. Alles Fächer, die honorabel sind, die schwer sind, wo man wirklich einiges leisten muss, wo man nachher ebenfalls viel zur Gesellschaft beiträgt. Ein Arzt trägt in seinem Leben sicher mehr zur Gesellschaft bei als 200 linke GeisteswissenschaftlerInnen, die eher schaden im Moment. Aber dieser Arzt hat halt auch nicht die Möglichkeit, sich metapolitisch einzubringen. Er hat keine Zeit, um dort auf Demos zu gehen. Er hat auch nicht das Know-how, jetzt eine Kampagne zu entwerfen und als Influencer Leute von politischen Meinungen zu überzeugen. Also abgesehen von bei Ärzten wie in der Corona-Phase Bakti oder so Dr. Markus Franz, sind aber wirklich Ausnahmen. Das heißt, die Rechten, die studieren und dann Fächer studieren, die karrieretechnisch, finanziell sehr gut sind, metapolitisch aber neutral sind, die werden metapolitisch auch ausgeschaltet und neutralisiert. Florian Klenk, um ein beliebtes Beispiel von mir zu bringen, verglichen mit dem 0815 Burschenschafter, der an der Montanuni Hydrokultur oder Erdölförderung studiert hat, ja, der Florian Klenk, jeden Tag, in dem er arbeitet und Geld verdient, auch nicht so knapp, erzeugt er dazu metapolitische linke Diskursmacht, beeinflusst den Diskurs, vernetzt sich, erzeugt Ideen, Narrative, betreibt Propaganda, während er Geld verdient und arbeitet. Der vorher erwähnte rechte Burschenschafter und Erdölforstwissenschaftler oder technischer Zeichner, der erzeugt durch seine Arbeit null metapolitische Auswirkungen und Nebenwirkungen. Wenn er sich betätigt, muss er das neben seiner Arbeit in seiner Freizeit machen. Da muss er auf seinen Job und seine Familie achten, das Häuschen, das abbezahlt werden muss. Sprich, auch hier ist er meistens durch seine Lebensumstände weiter metapolitisch neutralisiert. Was bleibt ihm? In der Regel ebenfalls nur die Wahl. Vielleicht einmal verdeckt mit hochgezogenem Kragen und Sonnenbrille und Schirmkappe auf eine Demo zu gehen oder das Spenden. Auch das ist sehr wichtig, da gibt es große Debatten. Leute sagen, na, als Rechter musst du Karriere machen, damit du dann viel Geld hast und danach das rechte Lager unterstützen kannst. Ja, braucht man, aber wir brauchen vor allem Organisatoren. Woran es uns fehlt, das ist nicht Geld, sondern woran es uns fehlt, das sind genau das, woran die Linken im Überfluss haben. NGOs, Leute, die ihr gesamtes Leben der Aktion widmen, die anderen Leuten Aktivismus beibringen, die Marketing machen, rechte Medien organisieren. Daran fehlt es uns viel, viel stärker als an finanzieller Unterstützung. Ein kleiner Exkurs über den Verrat der rechten Intelligenz. Zusammengefasst sehen wir also, die Linken, das linke Wählerpotenzial von 10 bis 15, 17, 20%, zeitweise auch höher, im Moment gerade ein bisschen eingebrochen, aufgrund ihrer entlarvten Regierungsbeteiligung, ist metapolitisch unendlich viel wert. Und nun meine These, die ich auch in diesem Artikel vertrete, ich glaube, eine echte Wende kann es nur geben, wenn es auch eine metapolitische Mobilmachung gibt. Brutal in Zahlen ausgedrückt, erst dann, wenn rechtspopulistische Parteien wie AfD, FPÖ, die Lega, Rassemblement National etc. pp., aber auch Trump, auch an Hochschulen mehr Prozent erreichen, ich sage Faustregel, ein Drittel bis die Hälfte ihrer Gesamtumfragewerte und Wahlergebnisse, dann kann es auch eine wirkliche, tiefgreifende metapolitische Veränderung geben. Derzeit hat die FPÖ stolze 2,8%. Rufen wir es kulanterweise auf 3% auf. 3% bei den ÖH-Wahlen in Österreich, 30% in den Umfragen. Das schlägt sich überhaupt nicht auf die Uni nieder. Das ist ein Bruchteil von dem, was die FPÖ noch hat. Ich sage erst, wenn die FPÖ 5, vielleicht 10% hat an der Uni, dann ist es ein Anzeichen dafür, ein quantifizierbares, dass das rechte Lager metapolitisch auch stärker geworden ist. Warum ist das notwendig? Was bringt die Uni? Genau diese Frage fragt der Parlamentspatriot. Die Uni und die Investition in die Hochschule, in diese Milieus, und wie gesagt, für mich ist die Uni nur ein messbarer Wert für metapolitische Macht. Ich kann schlecht messen, wie stark die Gegenkultur verbreitet ist und wie energetisch und dynamisch gerade die rechte Theoriebildung ist. Ja, man könnte es wacker nehmen wie Publikationen, wie viele Bücher kommen raus etc. pp., aber Hochschulwahlergebnisse sind ein guter Marker. Auch später gleich mehr dazu, dass die Uni nicht immer links war. Ich glaube, das ist notwendig und wichtig und der Parlamentspatriot fragt, was bringt das, weil er sagt, und er hat völlig recht, unmittelbar bringt ein hohes Uni-Wahlergebnis keine Stimme. Unmittelbar bringt eine Investition in Aktivismus, Gegenkultur und Theoriebildung keine Wählerstimmen. Im Gegenteil, das kann sogar schaden. Wenn jetzt ein FPÖ-Politiker, AfD-Politiker viel gemeinsam macht mit der Bewegung, sehr viel für Gegenkultur macht, Begriffe wie Remigration verwendet, gilt er vielleicht ein bisschen weniger anschlussfähig. Und für den kurzfristigen, unmittelbaren Stimmengewinn könnte das schaden. Aber wenn man langfristig den Rahmen des Sagbaren verschieben möchte, wenn man langfristig die Kultur und das Denken verschieben möchte und den Linkstriff des Overton-Fensters 10 Jahre vorgespult, zuerst Homo-Ehe, dann Breitmann, der Regenbogenterror, dann Drag Queen Storytime, es geht immer schneller. Wenn man das verändern möchte und damit den gesamten Rahmen verändern möchte, dann muss man metapolitische Arbeit leisten. Sprich, die Investition in die Uni, in die Gegenkultur, die Theoriebildung, Aktivismus, die einzige Möglichkeit, den gesamten Rahmen, das Overton-Fenster, den Rahmen des Sagbaren, auch wieder nach rechts zu verschieben. Der Parlamentspatriotismus ist als falsche Leitstrategie dazu nicht in der Lage, weil er nicht erkennt, dass die Macht nicht im Parlament liegt. Das Parlament ist eine Bühne, in dem bestehende Stimmungen, bestehende Narrative, Trends, überzeugte Meinungen, Ideologien umgesetzt werden. Dass in Österreich das Parlament in Regenbogenfarben angeprojiziert wurde, ja, angeleuchtet wurde. In Deutschland Regenbogenfahnen am Parlament gehisst wurden, sind Zeichen dafür, dass eine fremde, von außen kommende Ideologie, die Globo-Homo-Ideologie, stärker ist als das Parlament. Dass der Parlaments-Reichstagssturm in Berlin, der Sturm in Kapitol, Washington, der Sturm in Brasilien nichts bewirkt hat, zeigt eben, dass in diesen leeren Gebäuden sich gar keine Macht befindet. Die Macht ist woanders, nicht in dem, was Louis Althusser die repressiven Staatsapparate nennt, sondern in dem, was er die ideologischen Staatsapparate nennt. Die ideologischen Staatsapparate, die Universitäten, die Hochschulen, Kindergärten, Kabarettbühnen, Fernsehprogramme, Kirchen, Familien, das ist, wo die wahre gesellschaftliche Macht liegt. Und wenn man die nicht erobert, wird man auch keine Wende erzielen können. Wir hatten diese Macht bereits einmal. Es war so, dass die Universitäten konservativ und rechts waren. Die faschistischen Bewegungen, nicht, dass ich mich jetzt in deren Tradition stellen möchte, ich bringe es nur als Beispiel, hatten in der Zwischenkriegszeit vor dem Zweiten Weltkrieg fast überall die volle Kontrolle über die Universitäten. Der NSDAP-Hochschulbund hatte das doppelte Wahlergebnis an den Unis als die NSDAP im Volk. Die Hochschulprofessoren waren allesamt konservativ, patriotisch. Deswegen mussten die Marxisten mit der Frankfurter Schule ja auch ein Privatinstitut gründen, weil sie an der Uni keinen Fuß auf den Boden bekommen haben. Dass sie dann sich dem NS angeschlossen haben, vor allem im Eindruck der Gräuel des Bolschewismus im Osten und weil sie hier die letzte Chance auch sahen, eine Machtergreifung der Bolschewisten zu verhindern, ist eine andere Geschichte, steht auf einem anderen Blatt Papier. Mir geht es hier auch nicht darum zu sagen, wie das natürlich von linken Zuhörern bewusst falsch interpretiert werden wird. Man will sich in die Tradition des NS stellen, überhaupt nicht. Es geht ausschließlich um eine neutrale, nüchterne Analyse, wie Macht funktioniert. Und genau das erkannte Antonio Gramsci in einer italienischen Gefängniszelle. Er hat erkannt, die kulturelle Hegemonie, die herrschende Ideologie, die ideologischen Staatsapparate waren damals rechts. Und deshalb konnten die Kommunisten so viel Proletariat sie auch auf die Straße gebracht haben, so viel Chimbum sie auch gemacht haben und so viel Proteste sie organisiert haben, auch nichts verändern. Seine Konsequenz war linke Kulturrevolution. Marsch durch die Institutionen, Kulturmarxismus. Und das hat geklappt. In der Nachkriegszeit wirkte das in Österreich zum Beispiel noch nach. Die wenigsten wissen das, ich sage es immer wieder. Der Ring Freiheitlicher Studenten hatte nach 45 bis 67 an der Uni immer 30%. 30% an der Uni, während die FPÖ bei den gesamten Wahlergebnissen nur einen Bruchteil davon hatte, weil die kulturelle Hegemonie noch sehr konservativ und patriotisch war. Mit 68 brach das ein und innerhalb von wenigen Jahren, auch mit Kreiskys Öffnung der Uni für die Arbeiterschaft, brach der RFS runter auf 10, 12 und mittlerweile dann auf seine 3%. Das heißt, es ist nicht schicksalshaft, dass die Uni links ist. Man kann die Uni zurückerobern. Ich bin überzeugt davon, nur wenn wir auch eine tiefgreifende metapolitische Wende schaffen, dann werden diese Umfragewerte, die Wahlerfolge, die populistischen, wirklich eine Konsequenz haben. Wenn das nicht der Fall ist, dann wird der tiefe linke Staat, wird die vereinte linke Kraft von linker Presse, linker Straße, linker Justiz jede rechte Regierung lähmen, kleinkriegen, einkaufen, bestechen, in Angst und Schrecken versetzen, bis sie dann zerbricht, vielleicht in Korruptionsskandalen, Enthüllungen, neuen Ibizas oder komplett das Vertrauen bei den Wählern verlierend, ohne ihre Ideen umsetzen zu können. Ein Beispiel sehen wir bei Trump oder bei Meloni, dann aus dem Amt gejagt wird. Die einzige Möglichkeit, das zu verhindern, ist die Leitstrategie der Reconquista. Und wie die funktioniert, beschreibe ich in meinem neuen Buch, das Anfang Juli herauskommt. Das heißt Regime Change von rechts und ist bereits jetzt im Antaios Verlag zu bestellen. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr es dort vorbestellen, lesen und dann heiß diskutieren würdet, denn, und damit möchte ich die Hautanalyse beenden, wir müssen die Stimmen wählen und dürfen sie nicht nur zählen, wir müssen in die Qualität und Theoriebildung gehen und wir müssen als rechtes Lager endlich metapolitisches Gewicht gewinnen.